SRF 2 Kultur.
Sie mögen alles, worüber andere gerne die Nase rümpfen. Volksmusik, Operette, die höhere Blödelei und vor allem den Kitsch. Die Geschwister Pfister, Ursli, Toni und Fräulein Schneider wenden sich mit Hingabe und höchster Professionalität diesen Schmuddelkindern der Unterhaltung zu. Was daraus entsteht, ist Comedy vom Besten. Charmant, witzig und durch herzerwärmend. Jetzt kommen die drei auch in die Schweiz. Ab Freitag ins Casinotheater Winterthur. Ich war vorgängig schon mal bei Ihnen zu Besuch in Berlin. Reflexe von Gabriela Kaggi.
Ich pfeif heute Nacht vor deinem Fenster.
So, so.
Und komm ganz sacht zu dir hinein.
Das hast du gedacht?
So.
Angefangen hat das in Bern, am Konservatorium damals noch, an der Schauspielschule haben Sie beide sich getroffen, Tobias Bonn und Christoph Martin.
Ja, das war vor 30 Jahren und zwar fast auf den Tag, genau. 21. oder 22. März, 84, Aufnahmeprüfung zur Schauspielschule. Und es war wirklich insofern ein großer Schicksalstag, als wir nämlich beide die Prüfung bestanden haben. Und Tobi aber auf die Reservebank kam, weil sie nämlich 14 Leute die Prüfung haben bestehen lassen und nur 12 Plätze hatten. Und er war dann als Runner-up auf der Wartebank und es hieß, wenn innerhalb des ersten Semesters jemand die Ausbildung abbricht, dann kann er nachrücken.
Ja, die Johanna Lier ist damals ausgestiegen für den Film Höhenfeuer und dann konnte ich nachrücken und kam da etwas verspätet an, musste noch in Mainz im Unterhaus Theater spielen, bin da immer hin und her gefahren zwischen Mainz und Bern, das war alles sehr aufregend, ja.
Aber das gute Foudre für eine gemeinsame Produktion, Lebensgemeinschaft, das war da noch so am Schwelen oder noch lang nicht vorhanden?
Die Frage hat sich ja noch nicht so richtig gestellt. Auf der Schauspielschule muss man ja an nichts denken, außer an das, was man da gerade macht. Und nicht irgendwie groß Pläne schmieden. Man weiß, man geht dann irgendwie, wenn alles gut läuft, ans Theater oder so, wie auch immer das dann sein wird. Man ist doch sehr naiv da. Das hat sich dann erst später ergeben, ja. Aber die Anfänge waren schon gemacht. Wir haben schon auf der Schauspielschule und auch ein bisschen verbotenerweise so nebenbei gesungen. Also wir alle 10, die dann noch in der Klasse waren zum Schluss, haben wir so Tingeltangel-Programme gemacht als die Hot Cats in Bern und Umgebung. Anfangs heimlich, weil das auf der Schule nicht gern gesehen wurde, da so schnöde Unterhaltung. Und später dann aber auch hat sich die Schule ganz gerne damit geschmückt, ja.
Ich muss noch was Ergänzendes sagen, was aber mit dem Beruf überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich weiß noch, dass als ich Tobi das erste Mal gesehen habe, an dieser Aufnahmeprüfung, wo man ja wahnsinnig warten muss, vor allem, man ist immer nur kurz dran und dann muss man wieder warten und da sind so viele Leute und man fremdet. Und ich habe Tobi gesehen, ich weiß noch genau, im Rhythmiksaal so an die Wand gelehnt und ich dachte, erstens nehmen Sie den auf jeden Fall, das sehe ich, dass Sie den nehmen. Der ist doch genauso, wie man sich den idealen Kandidaten vorstellt. Und zweitens könnte das für mich der Mann meines Lebens sein.
Und wovon hat Christoph Marti damals geträumt? Beruflich, meine ich.
Ich war vorher schon auf der privaten Schauspielschule oder Theaterwerkstatt im Theater 1230 und ich wollte da aber weg, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dort nicht weiterkomme. Und ich hatte schon so Kontakt, mein erster Freund war auf der Schauspielschule in Bern und ich habe so halt als Zaungast mitgekriegt, dass die über Dinge reden und Stücke kennen, wo ich keine Ahnung habe. Und ich wollte vor allem eigentlich, ich habe einfach wahnsinnig gehofft, dass die mich nehmen, weil ich das als Chance begriffen habe, diesen Beruf ernsthaft zu erlernen. Und das Zweite, das mit dem Mann fürs Leben, das war natürlich eine wahnsinnig romantische Vorstellung. Und eigentlich jetzt, 30 Jahre später, weiß ich, dass ich mir damals noch gar nicht sicher war, ob ich wirklich so eine große Liebe überhaupt haben möchte. Ich glaube, es war mehr so diese Bravo-Romantik-Geschichte, so das ist Teenager-Sein, was man als Schwuler in Bern 1984, ja, das ist einem ja gar nicht begegnet, das gab ja einfach gar nichts. Und Tobi war schon so ein großer Lichtblick dann für mich diesbezüglich.
Okay, dann der Sprung nach Berlin, für Sie vielleicht eher weniger groß, weil Sie ursprünglich aus Bonn kommen, Tobias Bonn, für Sie war er größer. Was hat dazu geführt, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt ab in die spätere Hauptstadt?
Also mich hat es nach der Schauspielschule erst nach Göttingen verschlagen. Da war ich 2 Jahre als Anfänger im Deutschen Theater. Und Christoph war schon in Berlin am Schillertheater damals. Und da war noch DDR. Ich musste mit meiner kleinen Ente, die ich mir irgendwie von meinem Sparbüchlein gekauft hatte, also dem Döschwo, immer durch die DDR noch über die Grenze. Das hat 4, 5 Stunden, manchmal 6 Stunden gedauert. Das war alles schrecklich. Und das ging so nicht weiter. Und dann haben ich irgendwann gesagt, das ist ja schön und gut hier in Göttingen, aber jetzt ziehe ich nach Berlin und wir gucken, wie es dann geht. Und habe da gekündigt, bin hierher, habe irgendwo Regale aufgefüllt und dann haben sich so die ersten Jobs ergeben. Und gleichzeitig haben wir aber auch angefangen, halt so uns ein Programm zu erarbeiten, weil wir einfach was tun wollten, was uns Spaß macht.
Das ist schon in dieser Ausbildung, im Beruf später sowieso, aber auch in der Ausbildung, schon extrem happig, finde ich, dass man so fremdbestimmt, das war völlig klar, das wurde auch von niemandem in Frage gestellt. Man macht jetzt diese Ausbildung, die dauert 4 Jahre und dann geht man auf Vorsprechtour und dann geht man dahin, wo die einem nehmen. Und da kommen Leute an Orte, das ist der totale Horror. Und vielleicht haben sie Glück und finden dann am Theater den Beruf so, dass er sie erfüllt. Aber ich habe fast nur das Gegenteil erlebt. Von unserer Klasse sind die wenigsten, glaube ich, noch überhaupt im festen Engagement. Und damals war das aber so, es gab gar keinen anderen Plan.
Ja, jedenfalls hat es zur Gründung der Familie und der Geschwister Pfister geführt. Es gibt einen kleinen Vergleich zwischen Ihnen privat und Ihrer Gruppe, nämlich beide sind eigentlich aus der Schweiz weggegangen, wenn Sie so wollen. Die Pfisters hat es dann eben nach Las Vegas verschlagen. Ja. Dann ist dann noch später Andrea Schneider dazu gekommen aus dem Osten, aus Bulgarien. Jetzt der Ursli Pfister, der redet mit einem starken amerikanischen Akzent. Der Toni Pfister redet mit einem schönen Schweizer Akzent. Ist ja witzig, dieses Überkreuzen.
Guten Abend, meine Damen und
Danke
Herren.
Danke schön.
Grüezi miteinander, grüße. Oh, da sind wir wieder, die Geschwister Pfister und das Joe Roloff Trio. Mein Name ist Toni Pfister. Wir freuen uns, dass wir da sind. Freuen uns, dass Sie so ausgesprochen zahlreich dahergefunden haben. Da. Und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen da in der Bar Jeder Vernunft in Berlin, wo ich geschwind ein wenig Ordnung machen muss. Das sieht ja schlimm aus hier. Vielleicht möchtest du kurz die Leute begrüßen. Ich räume das beiseite.
Natürlich,
ich bin gleich
gerne.
Wieder für Sie da. Excuse, so geht das.
Hallo. Ich bin natürlich auch wieder für Sie da in meine volles und ganzes Multifunktionen. Sie wissen schon, als Schraubenzieher oder Wagenheber oder Ehefrau oder Schwagerin, aber vor allem an der ersten Stelle natürlich als Fräulein. Da. Fräulein Schneider, Bulgarin in Exil, aber man kann mich ja hinstecken, wo man will. Ich fühle mich überall zu Hause und so natürlich auch heute Abend hier mit Ihnen. Da. Noch nicht. Ursli, bitte.
Hello everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Do I have to introduce myself to you?
Komm, tu nicht dumm, bitte.
So, just for those one or two poor souls, sage ich bin Ursli Pfister. And I think I best describe myself as a modern kind of a Christ figure, you know? Yeah, so das ist mein Aufgaben hier, to bring joy to the world. Yes, God bless me.
Halleluja.
Ja, da kannst du ruhig.
Sie sind jetzt über 20 Jahre mit diesen Figuren unterwegs und ich habe mir gedacht, etwas muss da dran sein, dass das immer noch hält und dass man sich damit nicht langweilt und dass man immer wieder füllen kann. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Was ist die Kunst davon?
Also anfänglich war das schon extrem in der Legende, die wir gebildet haben, das hat schon sehr auch unserem Zustand entsprochen. Dieses Verwaistsein und nun war es halt Berlin und nicht Las Vegas, aber das war uns gar nicht so bewusst, aber man kann das schon sehr deuten. Unser größter Wunsch war, unsere eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und selber zu bestimmen. Ich glaube, dass das heute immer noch so ist, nur gehen wir natürlich viel radikaler jetzt mit diesen Figuren um und mit dieser Legende. Manchmal erklären wir noch etwas und manchmal überhaupt nicht. Und unsere Zuschauer, unser Publikum sind mit uns diese Wege und Irrwege auch immer mitgegangen. Ich glaube, inzwischen haben die, wie wir selber auch, einen lockeren Umgang damit, weil der Name Geschwister Pfister eigentlich eher jetzt eine Marke geworden ist.
Aber im Prinzip sind Sie diesen Figuren treu geblieben? Eben offenbar war die Anlage so, dass das auch geht und es nicht einengt und es nicht langweilt.
Ja, der Familie kann man nicht entkommen. Also die trägt man ja ein Leben lang mit sich rum. Und das war ja damals so die Grundidee, die wir mit dem Max Gertschner, Lilian Neff, die dabei waren am Anfang, hatten, dass wir eben Geschwister sind, Waisenkinder aus Zermatt. Ja, eben ein bisschen haben wir uns hier wohl so gefühlt im großen Berlin. Die Geschichte ist immer noch die, die man irgendwo auf der Homepage oder wo nachlesen kann, wenn man es denn wissen will. Aber wie gesagt, wir tanzen da drauf rum, wir nehmen da nicht mehr viel Rücksicht. Wer uns heute zum ersten Mal sieht, der muss es wirklich nachlesen eigentlich. Warum spricht der mit dem Schweizer Akzent und der mit dem amerikanischen?
Das ist aber lustig, weil wir können letztlich alles erklären. Es gibt für alles einen Grund. Also wir können in diesen 20 Jahren ganz akribisch, man müsste das alles mal aufschreiben, wo wir überall waren, dass wir eine eigene Armee gegründet haben, dass wir für die NASA im Weltraum waren. So, das ist immer natürlich ausgesuchter Blödsinn, aber es ist eben ausgesucht. Und das ist, wir geben uns schon immer große Mühe, da weiter zu stricken. Und eigentlich ist das Prinzip ja das eine Sitcom. Das heißt, die Figuren sind immer dieselben, die Situation ändert sich. Und der Spaß oder ein Teil des Spaßes ist, die Figuren in diesen jeweils neuen Situationen immer wieder zu erkennen und sagen, ah ja, das ist der Ursli, natürlich reagiert er jetzt so, weil das ist eben der ein bisschen wie bei den Marx Brothers. So, das ist aber über die Jahre gewachsen. Und ich will noch was sagen, weil die Frage vorhin war, was ist mit dem Einengen? Es gab eine Zeit, wo wir uns sehr eingeengt gefühlt haben, aber weniger, meine ich jetzt, durch die Figuren, weil wir die eigentlich immer mit sehr viel Liebe behandelt haben und sie uns auch. Aber ich meine, so nach 10 Jahren kam das der Erfolg uns so wahnsinnig fertig gemacht hat, weil wir den immer hatten und es wurde immer größer und es wurde immer ausschließlicher. Und da gab es schon so eine Zeit, wo einfach ein wahnsinniger Druck entstanden ist. Und wir haben halt auch 10 Jahre lang nichts anderes gemacht. Das heißt, am Ende eines Geschwister-Pfister-Programms, wenn das abgespielt war, haben wir das nächste gemacht, 10 Jahre lang. Und das ging irgendwann mal einfach nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein großes Programm und das nennen wir einfach unser Abschiedsprogramm. Aber es war für uns damals klar, wir werden nicht aufhören, das zu machen, aber wir wollten ein Jahr Pause machen. Das haben wir aber niemandem gesagt, so wie wir auch beim ersten Programm niemandem gesagt haben, dass wir nicht wirklich Waisenkinder aus Zermatt sind, weil das ist ja völlig doof, zu sagen, wir sind die und dann gleichzeitig noch auf einen Zettel zu schreiben, wir sind übrigens nicht die. Das wurde uns dann oft so ein bisschen als geschickte Marketingstrategie ausgelegt, aber wir haben eigentlich nie groß über ein Marketing nachgedacht, wir haben immer einfach auf unsere Lust gehört, das Lustprinzip war bei uns das Wichtigste. Und das war aber schon so eine Marke, dass wir dann gesagt haben, jetzt machen wir ein Jahr lang kein neues Pfister-Programm. Wir haben dann alle was anderes gemacht und eigentlich gingen da erst dann richtig die Türen auf. Uns hat den guten Effekt, dass wir uns dann nach einem Jahr wahnsinnig gefreut haben, jetzt wieder gemeinsam was zu machen. Und so ist es seit da geblieben.
Also zu Pfisters gehört ja auch, dass sie nicht nur Comedy spielen, sondern sehr viel singen. Das ist auch ein musikalisches Programm. Ich meine, sie haben bei Schlagern und Schnulzen so eine Art künstlerische Heimat gefunden, weil das möglichst viel Raum für Persiflage und Ironie gibt. Oder warum gerade dort?
Ja, das ist sicher auch ein Aspekt. Aber wir haben nie die Programme, also unsere Programme leben nie davon, dass wir uns drüber lustig machen über das, was wir tun, sondern wir lieben das ja tatsächlich. Wir sind diese Kitschkühe und ja, warum das so gut funktioniert, ist, glaube ich, mehr, weil es so eine tolle Projektionsfläche ist. Also durch diese Lieder und die Interpreten auch zum Teil, die wir da wieder aus der Versenkung holen, wenn wir das Liedmaterial da so aufwendig bearbeiten und mit Hingabe halt irgendwie vortragen. Das steht immer für eine Zeit, für eine Epoche und die kennen unsere Zuschauer, die dann so alt sind wie wir oder wesentlich jünger, natürlich. Da stellt sich sofort irgendwie, auch jetzt über diese Peter, Alexander und Mireille Mathieu Show oder so, man hat sofort diese Samstagabende wieder in Erinnerung und wie die ganze Familie auf dem Sofa saß und das geguckt hat, weil es nichts anderes gab und so. Also man hat immer sofort diese Zeit auch und dieses Lebensgefühl einer Epoche und so, über die Kostüme, über die Musik ganz stark. Das macht so viel Spaß uns und den Zuschauern, glaube ich, auch.
Ich glaube, ich habe immer schon, und das teilen wir sicher zu dritt und auch mit unseren Musikern, ein gutes Gespür gehabt für etwas, von dem gesagt wird, dass es keine Seele hat. Der Kitsch zum Beispiel. Ja, Kitsch definiert sich ja per se eigentlich dadurch, dass etwas nicht echt ist. Dann ist es eben Kitsch. Und ich denke immer, oder habe immer gedacht, das stimmt aber nicht, das hat auch eine Seele. Das ist ähnlich wie das Triviale, von dem gesagt wird, dass es nicht interessant ist, weil etwas ist nicht interessant, weil es trivial ist. Das sehe ich auch nicht so. Das Mireille Mathieu zum Beispiel und Peter Alexander sind für mich sehr gute Beispiele dafür. Da haben die Leute wahnsinnig gelacht, als wir gesagt haben, wir machen jetzt einen Abend mit Liedern von Peter Alexander. Und noch mehr gelacht haben sie eben bei Mireille Mathieu, weil das ist so eine auf eine seltsame Art und Weise nicht ernst zu nehmende Person. Darüber gibt es so fast wie einen Konsens. Das ist die mit der Frisur, das ist die mit dieser Stimme, die zwar toll ist, aber die singt nur Käse. Und da werde ich sofort hellhörig. Das juckt mich dann richtig in den Fingerspitzen, dass ich sage, ich verstehe, dass so über diese Person geredet wird. Ich habe auch so über diese Person geredet, aber wenn ich mir mal die Mühe mache, mich in die hinein zu versetzen und sage, die gibt's wirklich, die steht morgens auf und ist Mireille Mathieu, das finde ich sofort, da kriege ich so ein Kribbeln und das wird für mich eben sofort dann extrem interessant. Ich will einfach so diese Wertigkeiten, die es da gibt, in Frage stellen und merke im Ergebnis von unseren Produktionen, dass es viele Leute Anteil nehmen daran.
Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt aber wirklich ein kleines Geschenk. Ein entzückendes Geschenk aus Frankreich, bei dem wohl jeder Zöllner auf der ganzen Welt beide Augen zudrücken beziehungsweise weit aufreißen würde. Meine Bewunderung für diese kleine Person ist schrankenlos. Und deswegen Schranken auf für Mireille Mathieu!
Die schönen Stunden gehen viel zu schnell vorbei. Taratatin, taratatong, und darum sing ich meinen Song, solange die Liebe noch so jung ist und so neu. Die
Also was natürlich dazu kommt, ist, dass Sie musikalisch dann neue Arrangements machen. Extrem ausgefeilte, extrem gut geprobte. Boah, also das hört man dann wirklich auch. Schön gemachte für Ihre drei unterschiedlichen Stimmen. Es würde mich interessieren, jetzt zum Beispiel anhand des Programms in der Toskana, was Ihr jüngstes Programm ist, wie arbeiten Sie?
Ja, unsere Programme haben einen sehr langen Vorlauf und dieser Titel, die Geschwisterpfister in der Toskana, der jetzt nur noch der Untertitel ist, der ist vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren mal, vor 10 Jahren im Blödeln irgendwie entstanden, das fanden wir lustig. Wir dachten damals noch mehr so an die Toskana-Fraktion, was die SPD-Politiker und Konstantin Wecker und so, die ziehen alle in die Toskana und finden das schick. Aber davon sind wir dann abgekommen, das war für uns nicht interessant, weil wir doch eher dann in die weiter zurückliegenden Epochen gehen und haben dann mehr so diese Reisesehnsucht halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen entdecken das Ausland wieder und können sich mit dem ersten Auto, den ersten Urlaub über die Alpen nach Italien in die verhoffte andere Welt und so. Und da gibt es so wahnsinnig viel Material, das ist halt sehr dankbar. Wir fangen an mit so einer Idee. Und dann sammeln wir Lieder und das waren natürlich, ich glaube, an die 200 oder was, die da auf den Zetteln standen. Und dann wird halt gesiebt und gesiebt und man hört und hört das wieder und trifft sich und redet drüber und findet dann so einen Pool von Liedern und gleichzeitig vielleicht so eine Strecke, wie die Show laufen könnte. Mhm. Unsere Themen, die wir uns suchen, sind ja immer mehr so ein roter Faden. Wir haben ja jetzt nicht wirklich eine Handlung wie in einem komplizierten Theaterstück, sondern wir wissen irgendwie, den Bogen wollen wir so fahren irgendwie auf der Bühne. Das wird so collagenartig irgendwie zusammengeschoben, bis es irgendwie eine Richtung hat. Und dann müssen wir ein bisschen gucken, was passiert mit den Figuren unterwegs, wie verhalten die sich, wie vertragen die sich, wie streiten die sich, was gibt das her für uns?
Wer hat welche Rolle? Also der Antreiber, der Vertiefer,
in der Arbeit. Das ist ziemlich, hat sich so entwickelt. Das war früher nicht so. Früher haben wir alle immer alles gemacht und hatten auch dauernd Krach deswegen. Heute ist es sehr genau verteilt. Ich bin meistens der als erstes anfängt zu sammeln. Wobei ich noch sagen muss, es gibt etwas, was wir so diese Vorbereitung nennen. Das ist deswegen so lukrativ, weil wir das nicht als Arbeit empfinden. Das ist eigentlich die Zeit, die wir zu sechst mit unseren Musikern, ich muss mal Johannes Roloff erwähnen, weil der ganz wichtig ist, nicht nur, weil er diese wundervollen Arrangements für uns macht, sondern weil er auch als Ansprechpartner für unseren Stil entscheidend von Bedeutung ist. Also wenn wir reisen, wenn wir an einem Gate sitzen oder wenn wir in einer Garderobe, man muss ja ganz viel Zeit dann gemeinsam mit Warten eigentlich verbringen. Und da geht's ganz schnell, dass jemand anfängt und irgendetwas entwirft, irgendeinen Blödsinn, zum Beispiel die Geschwisterpfister in der Toskana, ich weiß noch, wo das war. Und da mussten wir alle so lachen, weil wir das so blöd fanden. Was ist denn das für ein Titel, die Geschwisterpfister in der Toskana? Ich würde mal sagen, ich bin wahrscheinlich der am frühesten und ich bin der die größte Angst hat, dass die Zeit nicht reicht. Ich will für alles wahnsinnig viel Zeit haben und wenn es dann mal Termine gibt, wo man sagt, da sind dann die Endproben und da ist die Premiere, da beginnt dann bei mir auch schon so ein bisschen die Panik, dass ich denke, das wird nicht reichen. Das reicht dann doch. Tobi ist der wahnsinnig gut mir da helfen kann, indem er nämlich einen Probenplan gestalten kann. Das ist für mich schon eine Kunst für sich, einen Probenplan erstellen zu können. Auf etwas drauf zu gucken und sagen zu können, das ist jetzt das Wichtige, das machen wir dann anders. Und das macht Tobi, überhaupt die ganze Organisation, das macht alles er. Da wäre ich verloren.
Und was hat die Andrea für eine Rolle?
Tja, das muss man sich selber fragen.
Nee, die Andrea ist schon für mich sehr wichtig als Inspiration. Sie ist mit ihrer Figur, was sie alles verkörpert, ist sie wirklich ein wahnsinniger Glücksfall. Die Figur der Fräulein Schneider, die wir gemeinsam mit ihr und aus ihr entwickelt haben, die ist eigentlich das Herz. Ich finde, sie ist auch als Typ einmalig. Also jetzt nicht nur als Kunstfigur, sondern auch so wie sie ist. Sie hat so eine Erdigkeit und sie ist so kein Püppi. Sie steht da und sie sagt, und jetzt bin ich so und so alt und so sieht das aus. Und sie, das ist einfach gewinnend. Ne? Sie ist nicht eine von denen. Und ich finde, gerade so alles, was nach Showgeschäft riecht und was wir ja so lieben und wo wir ja so hinterher sind, das ist ganz schwierig, da solche Typen dann zu finden bei den Frauen. Die sind sich dann ab 30 plötzlich wird es denen dann zu anstrengend. Oder es könnte peinlich werden, sie trauen sich nicht oder sie sagen selber von sich, das sieht jetzt nicht mehr schön aus. Und Andrea geht da einen eigenen Weg. Und sie sieht sich gerne so als Sophia Loren, das ist ein großes Vorbild von ihr. Und ich mag die Loren eigentlich nicht so wahnsinnig und denke immer, Anna Magnani ist eigentlich das größere Pfund. Also das hat schon so etwas mit Charakter und mit was Bodenständigem zu tun.
Als wir Kinder waren, sind wir Rock gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Pui. Und bei uns war immer Babitschka. Herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka.
Ja, Geschwister Pfister ist zurzeit auf einem Ausflug. In die Operette nämlich, also es geht jetzt nicht mehr um Ursle und Toni und Andrea, sondern zu dritt spielen sie in einer Operette, das haben sie schon mal gemacht. Diese hier jetzt ist von Nico Dostal, ein eigentlich eher unbekannter Komponist, 30er Jahre in Berlin. Und die Ausgrabung dieser Clivia, so heißt die Operette, geht auch auf sie zurück, auf sie beide.
Wir gehen mit dieser Operette schon lange hausieren bei den Intendanten, die immer dann sich zuerst begeistern lassen, wenn wir die Geschichte erzählen, dann aber doch meistens gezögert haben, weil das eben sehr unbekannt ist. Wir kennen die Operette wiederum von dem tollen, großartigen Schauspieler Walter Schmiedinger, mit dem wir vor vielen Jahren mal das Weiße Rössel hier in Berlin gemacht haben. Und der hat uns immer daraus vorgesungen. Der hat das als kleiner Junge noch in den 30ern selber gesehen. Ja, ja. Und das ist hängen geblieben. Und dann hat er das irgendwie an uns weitergegeben. Das müssen wir jetzt weitertragen, weil er leider verstorben ist letztes Jahr. Und das tun wir mit sehr viel Hingabe und großer Freude hier.
Für mich waren von Anfang an die Zutaten, spezifisch jetzt von Clivia, einfach sehr Pfister geeignet, weil wir haben den Filmstar aus Hollywood, die bringt den ganzen Glamour, das ist das extrem pfisterig, das wäre dann ich, genau. Das war völlig klar, dass wenn es eine Clivia geben wird, eine Pfister-Clivia, dann werde ich das sein. Das hat mit der Figur des Ursli zu tun, weil der ist die, einfach von den dreien die größte Diva. Und das muss dann so sein. Das ist ein Besetzungscoup. Und dann sind die weiteren Zutaten aber eben die Folklore. Das ist immer schon für Geschwister Pfister die Folklore, sowohl die Schweizer Folklore als auch die bulgarische Folklore, auch ein ganz zentrales Thema. Und als wir gehört haben, Südamerika und Revolution in Verbindung mit Hollywood, wussten wir eigentlich schon, dass das einfach eine tolle Kombination ist.
Also ich muss auf diese Figuren zurückkommen, weil ich meine, es hat da drin schon auch eine verkehrte Welt, jedenfalls was ich hier gesehen habe. Eben, also die Clivia wird von einem Mann gespielt, ist eine super Diva. Es gibt eine Amazonenarmee, was ja auch ziemlich witzig ist, wenn man das sich überlegt, 1933, wo da schon heftig marschiert wurde in Deutschland, sind es lauter Frauen, die ziemlich sexy mit ihren Gewehren rumgehen. Und es gibt einen Helden, den Juan D'Amigo, der den Tränen nahe ist oder total aufgelöst, weil er eine Liebe hat, die ihm nicht in Erfüllung geht oder scheint in Erfüllung zu gehen. Also wir haben ihm keinen Heldentenor, der sich da irgendwie sieghaft durch alles hindurchstemmt, sondern der bricht auf der Bühne zusammen und weint. Das finde ich zum Beispiel eine Figur. Sowas habe ich noch gar nie gesehen.
Ja, ist ja auch das Reizvolle an der Figur oder das etwas, was mich reizt an der Figur. Das mit der Armee ist ja auch ganz typisch für die Operette besonders, wo so ein bisschen alles sich über alles lustig gemacht wird auch, während es in der Oper ja dann eher heer und ernsthaft und so behandelt wird. Deswegen spielen diese Operetten ja oft in anderen Ländern oder auch in anderen Zeiten gerne, damit man halt diese Ironie, also sich über die Armee lustig machen, das wäre 33 natürlich schon nicht mehr wirklich möglich gewesen, wenn das nun irgendwie das deutsche Heer gewesen wäre. Deswegen wird das halt nach Südamerika verlegt. Unter anderem ist sowas ein Grund. Und dann kann man eben drüber lachen. Ja, ich finde dieses Stück auch ganz großartig wegen diesen abstrusen Figuren und Geschichten und dieser wilden Mischung eben aus den verschiedenen, die verschiedenen Genres, dieser bodenständige Revolutionär, der eigentlich ganz reale Sorgen hat, einen Putsch zu verhindern und sein Land, was er gerade irgendwie da revolutioniert hat, über die Runden zu bringen, gegen Spekulationen aus den USA zu verteidigen und so. Und diese Amazonenarmee mit der diese bunte Truppe, dann die Hollywood-Welt, das macht großen Spaß.
Okay, also noch meine letzte Frage. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Das Gucke-Titel hängt hier in dieser großen Berliner Wohnung in bester Wohnlage. Ein Body, wenn man reinkommt. Es gibt eine Reihe Kuhglocken. Ist das Heimweh oder ist das Koketterie, Inszenierung, was hier in Ihrer persönlichen Wohnung hängt?
Ich würde sagen, das Erstere, das ist alles beseelt und entspricht schon dem Wunsch, etwas von dem zu haben, was eben nicht mehr ist. Das habe ich nie so empfunden, mein Aufwachsen in Bern, und das hat für mich nicht die Bedeutung gehabt, bis hin zu der Familie. Das hat alles erst richtig angefangen weh zu tun, als ich das verlassen musste. Ich wollte ja immer nach Berlin, das war ja für mich der Sechser im Lotto, mein Engagement nach Berlin. Und erst als ich hier war, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich will überhaupt nicht weg sein von zu Hause, ich will... Und das ist, glaube ich, so etwas, was eigentlich nicht weniger wird, sondern es wird eher stärker. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier die Zelte abbrechen, aber wir haben schon so den Wunsch, es kommt natürlich stärker von mir, aber Tobi sieht es auch so. Eines Tages, wenn wir dann sagen, jetzt ist es gut.
Dann was?
Zurück nach Bern.
Und wo ist Ihr Heimweh festgemacht, Tobias Bonn?
Das Heimweh kenne ich nicht so. Das wird ja auch nicht umsonst oder wurde früher die Schweizer Krankheit genannt, Heimweh. Ne, die Söldner, ah, ja? Ja, die Söldner aus der Schweiz, die daran gestorben sind im Ausland vor lauter Heimweh. Und ich habe nicht wirklich Heimweh nach was, aber Sehnsucht habe ich schon immer nach der Schweiz. Und wenn ich nicht im Sommer einmal in der Aare geschwommen bin und im Winter einmal auf den Skiern gestanden habe, dann war das irgendwie kein gutes Jahr. Also da gucken wir schon und ich komme dann mit, wenn er wieder in die Schweiz ziehen will, auf jeden Fall. Ja, ja.
Bis zum definitiven Umzug in die Schweiz dauert es wohl noch ein Weilchen, aber wenigstens für 3 Tage kommen die Geschwister Pfister schon diese Woche her. Nach Winterthur ins Casino-Theater. Dort spielen sie vom Freitag bis am Sonntag ihr neuestes Programm. Wie wär's heißt es. Das war Reflexe, heute mit Gabriela Keggi.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.